Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Hallihallo, ihr seid beim Clubkultur-Podcast mit Rudi Vrani aka Crazy Sonic. Willkommen zurück auf den Frequenzen des Nachtlebens. Wien hat einen neuen Hotspot, das Jolly Roger. Ja, mit Kollektiv Turmstraße und Sam Paganini setzt man schon wieder auf die alten Größen. Ja, sie sind vielleicht nicht mehr die Jüngsten, aber stehen ihre Fans immer noch treu hinter ihnen? Das wird sich weisen. Die ersten Wochenenden, ja, da erspare ich mir vielleicht noch ein bisschen das Urteil, beziehungsweise halte ich mich zurück. Der Club hat echt Potenzial, aber es braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit und hoffen wir nur, dass nicht wieder alles am Booking hängt. Denn dieser gnadenlose Kampf der Luxusclubs um die letzten coolen und vor allem noch bezahlbaren Acts, der hat die Wiener Szene kaputt gemacht. Und das finde ich richtig zum Runterspülen. Letzte Woche. Hard Techno Baby, brutaler Sound, knappe Outfits und der Star-Hype um neue Namen, die niemand vorher auf dem Schirm hatte. Der Nachwuchs, der interessiert sich null für die alten Hasen. Die jungen Raver sind längst woanders und schon gar nicht mehr auf Facebook. Und bald wird es auch hier wieder einen Kampf um jeden Zentimeter Tanzfläche geben, wenn er nicht schon längst entbrannt ist. Ja, und jetzt alle Augen auf Amsterdam. ADE, Amsterdam Dance Event, das Meet and Greet der Szene, wo jeder noch schnell sein Flughafen-Selfie droppt, um zu zeigen, ich bin dabei. Wien? Ja, hier träumen wir noch von sowas. Aber immerhin, die Vienna After Dark Week zwischen 14. und 16. November lässt auch nicht schlecht aufhorchen. Über 100 Speaker in über 50 Locations aufgeteilt. Initiiert von der Vienna Club Commission. Aftershows inklusive. Da wird einiges diskutiert, was die Wiener Clubkultur juckt und was ihr zurzeit wehtut. Aber Wien und Großevents, eine sehr komplizierte Beziehung oder eher sogar eine kalte Liebe. Von Open Airs wollen wir ja erst gar nicht sprechen. Da war es wieder mal Zeit, Martina Brunner einzuladen und mit ihr ausführlich ein Gespräch zu führen, ein Interview. Und das habe ich getan. Was beschäftigt uns in der Stadt und was muss sich ändern? Bleibt dran. Ja, schon quasi Stammgast bei mir, alle Jahre wieder, kann man sagen, ist Martina Brunner von der Vienna Club Commission. Servus.
Hi, Rudi.
Wir haben ja ein bisschen eine schwere Geburt gehabt heuer, weil wir gesagt haben, wir machen auf jeden Fall wieder einen Podcast, wenn es wirklich was zum Erzählen gibt. Es gab ja immer wieder was zum Erzählen, aber jetzt gibt es wirklich viel, glaube ich. Und wir können auch eine kleine Saisonbilanz ziehen, denke ich mal. Jetzt wollte ich dich nur am Anfang was ganz was anderes fragen. Am 7.10., nämlich dem Tag des Hamas-Angriffs, hat die Berliner Club Commission einen etwas schwammigen Post veröffentlicht, in dem es heißt, man sollte unschuldigen Opfern natürlich alle unschuldigen Opfer nicht vergessen, aber ein solcher Post ohne eine klare Aussage oder Bezugnahme auf das Ereignis wirkt dann doch laut Insidern wie ein Versäumnis der Club Commission, sich mit dem Thema angemessen auseinanderzusetzen. Es scheint, als sei es wichtiger, es sich nicht mit den Teilen der Szene zu verscherzen, die das Massaker verschweigen, tolerieren oder sogar feiern. Und Kommentare waren dazu gar nicht mal zugelassen. Was denkst eigentlich du über sowas? Sollte eine Club Commission, egal wo sie ist, politische Statements abgeben? Und wenn ja, in welcher Form?
Okay, spannender Einstieg. Geopolitik, naja, also grundsätzlich Clubkultur ist ja schon immer etwas Politisches und ich glaube, dass Clubkultur auch tief verankert ist in Bezug dazu, Demokratie stärkend zu sein und diese Werte zu vertreten. Der Nahostkonflikt ist unfassbar komplex. Klar, die erste Reaktion dadurch, dass es ein Musikfestival war, wo dieser Terroranschlag passiert ist, war zunächst mal, dass man sich zu Wort gemeldet hat, dass man eben für Freiheit einsteht. Mhm. Aber jetzt konkrete Details auszuformulieren in Bezug auf Nahostkonflikt. Ich glaube, das geht über die Kompetenzen und die eigentliche Aufgabe von Clubkommissionen hinaus.
Ja, Sie haben ja wahrscheinlich das auch gut gemeint, aber manchmal, wir wissen, ist gut gemeint auch nicht immer gut gelungen. Aber kommen wir vielleicht, weil wir schon gerade bei der Politik sind, auch da gleich nach Österreich. Die Wahlen sind jetzt gerade vorbei und ich gehe mal davon aus, dass bestimmte Teile der österreichischen Parteienlandschaft oder vielleicht auch der Wiener Parteienlandschaft, wir reden ja von der Vienna Club Commission, euch, wenn sie könnten, überhaupt abschaffen würden. Wie siehst du das? Stimmt das? Hat das rechtskonservative Lager, das ja die Mehrheit hat, überhaupt etwas für Clubkultur übrig?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Vienna Club Commission damals, als sie als Institution quasi installiert wurde von der Stadt Wien, dass da alle Parteien auf Wiener Ebene dafür gestimmt haben, dass es so eine Clubkommission geben soll. Mhm. Wir sind relativ unabhängig, was den Bund betrifft. Also wir sind ja ausschließlich finanziert über die Stadt. Da sind nächstes Jahr Wahlen. Und genau, also ich denke, wenn wir da weiterhin sinnvolle Arbeit machen, dass auch da die Bereitschaft weiter bestehen wird von unterschiedlichen Parteien, dass es die Clubkommission auch weitergeben wird.
Das heißt, auch die FPÖ und die ÖVP haben damals dafür gestimmt?
Soweit ich das mitbekommen habe, ja.
Gut, weil es gibt ja sehr oft, gerade aus dieser Ecke, die Ansage braucht man nicht. Aber hoffen wir das natürlich alle. Man hat ja dann auch hin und wieder der SPÖ dann auch ein bisschen vorgeworfen, sich gerade vor Wahlen die Finger nicht zu verbrennen und heiße Themen nicht anzugreifen. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt kommen wir in Medias Res. Dieses Jahr war ja besonders herausfordernd, vor allem für die Wiener Clubszene. Es gibt viel zu besprechen. Eines der Herzstücke eurer Arbeit ist ja die After Dark Konferenz, die ja vom 14. bis 16.11. stattfinden wird. Tatsächlich werden wie viele SpeakerInnen in den 15 Locations teilnehmen? Stimmt die Zahl 125?
Es sind mehr als 125.
Mehr als 125. Was ist die wichtigste Intention der Konferenz, vor allem für euch? Ich meine, das ist ja sicher das größte Summit, das ihr jetzt da gemacht habt, seit es euch gibt.
Es ist definitiv das größte Ding an Diskursprogramm, das wir jemals veranstaltet haben. Ich bin auch gespannt, ob es in der Form, in dieser Größe wieder passieren wird. Ich denke, es wird etwas ziemlich Einmaliges sein, so viel Wissen weltweit zusammenzutragen, ausschließlich zu den Themen Clubkultur und Nachtleben in einer Facette, die halt auch das Thema an sich abbildet.
Gibt's After Dark? Also ist das jetzt eine Wiener Erfindung oder ist das eine Marke, die schon woanders auch gegeben hat oder geben wird?
Nee, After Dark habe ich jetzt davor noch nicht irgendwo gelesen. Ich hoffe, wir müssen es nicht patentieren oder so.
Ja, da hätte sich wahrscheinlich schon wer aufgeregt, oder?
Wahrscheinlich.
Also das heißt, das ist jetzt ein gemeinsames Vernetzungstreffen von ganz vielen Personen, die Speakerinnen, die natürlich aus den wichtigsten Clubkulturnationen kommen. Die wichtigsten Clubkulturnationen sind ja für mich, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt richtig liege, du kannst mich gern korrigieren, die Niederlande, Deutschland, Spanien, UK. Was würdest du noch hinzufügen?
Ich bin eher auf die Städte fokussiert. Also wir haben Berlin, wir haben Hamburg, wir haben Amsterdam, wir haben Rotterdam, wir haben London, wir haben Bristol, wir haben Sydney, wir haben Paris, wir haben, ja, also.
Okay, da war ich schon ganz gut dabei.
Ja.
52 Veranstaltungen in verschiedenen Venues, 15 habe ich schon gesagt, und Speakerinnen aus den bedeutendsten Clubkulturnationen sind vertreten. Wie gut funktioniert denn jetzt schon die internationale Vernetzung für euch?
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zurück, weil du hast vorher gefragt, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Konferenz? Das habe ich vergessen zu beantworten. Ich glaube, das Einzigartige, was diese Konferenz betrifft, ist, dass sowohl clubkulturelle AkteurInnen zusammenkommen, aber auch die politische Ebene auch eben über die Städte verteilt. Also wir haben da unterschiedliche AkteurInnen, Politik, Verwaltung, die da zusammenkommen aus unterschiedlichen Städten und ihre Lösungsansätze vorstellen. Und dass die Zusammenarbeit zwischen den clubkulturellen Akteuren und eben dieser Ebene verstärkt wird und intensiviert wird und wir nachhaltige Lösungsansätze weiter bearbeiten können, gemeinsam. Das ist mal so das vorrangige Ziel. Wenn wir jetzt auf die nächste Frage zukommen, wie gut funktioniert denn schon die internationale Vernetzung? Tatsächlich ist hier der große Wunsch von mehreren Seiten aus der Wiener Clubszene an uns schon herangetragen worden, dass man sich da schon wünscht, irgendwie ein bisschen mehr über die Grenzen hinaus mal Auftritte zu bekommen, vor allem eben auf DJ-Ebene. Und genau, also ich glaube, dass das eben auch eine Möglichkeit bei der Konferenz sein wird, weil wir zum Beispiel den Booker Michael Stangl vom CTM-Festival in Wien haben werden. Wir haben Marlene Engel, die jetzt ja mittlerweile das Musikprogramm auf der Volksbühne Berlin kuratiert. Mhm. Wir haben die Caro hier, die mitunter das Musikprogramm auf der Fusion, vom Fusion Festival mit kuratiert als Speakerin. Also das wird eine Möglichkeit sein, sich einerseits zu vernetzen. Ja. Mit den ganzen AkteurInnen. Und wir haben aber auch erstmals aufgrund dieses offenen Bedürfnisses, dass die internationale Vernetzung also verstärkt werden soll, ein Förderprogramm aufgesetzt, das International Club Culture Matchmaking. Und dazu gibt es aktuell noch sehr wenige Infos auf online zu finden. Aber da wird es auch im Rahmen der Konferenz, wird dieses Förderprogramm vorgestellt und Vernetzung vorangetrieben, weil wir neun clubkulturelle Formationen sozusagen aus Österreich mit Fokus auf Wien in andere Städte schicken werden. Da sind dabei ClubbetreiberInnen zum Beispiel dann, DJs und VeranstalterInnen, und die werden wir vernetzen mit anderen Clubs aus anderen Städten, europäischen Städten, und damit die dann quasi dort einen Clubabend hosten.
Alles klar, das ist das Förderprogramm.
Das Förderprogramm, genau.
Aber dass sich jetzt in Österreich selbst Clubs und Clubveranstalter, ich meine, Clubs konnten sich ja schon fördern lassen, also die Locations an sich, aber dass sich auch Veranstalter fördern lassen, ist das auch geplant in Österreich selbst?
Das passiert tatsächlich schon. Und zwar über die MA7 Kulturförderung von der Stadt Wien. Da werden unter anderem auch VeranstalterInnen schon gefördert. Auch die Clubkultur wird damit gefördert. Sheila Strelka zum Beispiel, die das Unsafe and Sounds Festival kuratiert, hat hier zum Beispiel schon Fördermittel erhalten.
Ein großes Problem in Wien war ja dieses Jahr auf jeden Fall der Schallschutz und die ständigen behördlichen Einschränkungen. Was kann eigentlich die Vienna Club Commission tun, um hier mehr Dialog und vielleicht Lösungsansätze zu schaffen? Ich meine, ihr seid ja nicht eine direkte Ombudsstelle, sehe ich das richtig?
Ja, also ich glaube, wir müssen da auch erwähnen, das Thema Lärmkonflikte ist definitiv kein neues Thema und auch sicher nicht
Wien bezogen.
Dieses Jahr erst aufgekommen, sondern das wiederholt sich alle Jahre wieder. Und es ist auch kein Wien-spezifisches Thema. Und da gibt es drei Konferenzformate, die konkret dieses Thema auch bearbeiten werden, mit eben auch Lösungsansätzen. Das ist einerseits das Format, das sich auseinandersetzt mit dem Thema Gentrifizierung, also auch das Beispiel, was wir mit der Arena dieses Jahr auch hatten, oder was letztes Jahr schon?
Es begann letztes Jahr und setzt sich fort, nicht?
Ja. Genau. Und da gibt es zum Beispiel die tolle Initiative vom Music Venue Trust aus der UK, weil auch in London zum Beispiel sind ja 40% der Grassroot-Venues dann plötzlich haben geschlossen aufgrund eben auch von Lärmkonflikten. Und die haben eben dann diese Initiative gestartet, um diese Grassroot-Venues wieder zum Leben zu erwecken oder die restlichen, die verblieben sind, zu schützen. Da eben Schlagwort, dieses Agent of Change Prinzip, das ist ja jetzt sozusagen quasi auch erstmals bei der Arena angewendet worden. Ziel ist natürlich auch von einer Clubkommission, das auf andere Venues, Locations zu übertragen in Zukunft. Aber wir schauen jetzt mal anhand der Arena, anhand dieses Beispiels, wie das funktioniert. Und ob es funktioniert. Das ist mal das eine Thema. Und das zweite Thema ist, dass wir das Konferenzformat Schallschutz haben, weil in Berlin gibt es schon seit einigen Jahren den Schallschutzfonds, der sozusagen Maßnahmen, technische und bauliche Maßnahmen zur Schallverminderung, die nach außen dringt, umsetzt.
Fenster, Türen und so weiter. Ne?
Genau, ja. Schleusen, ja. Also wirklich viele, viele Maßnahmen. Und da wird einerseits dieses Programm aus Berlin auch vorgestellt, nämlich auch, und das ist eben das Spezielle, sowohl seitens der Clubkommission Berlin, die zeigen, welche Projekte sind da schon umgesetzt worden und was hat es gebracht, aber auch Nadja Klaros von der Senatsverwaltung für Wirtschaft aus Berlin kommt quasi aus Verwaltungsebene und vermittelt auch der Politik, warum das sozusagen wichtig war in Berlin, auch auf politischer Ebene umzusetzen. Und wir haben Pamela Schobes vom Club Gretchen mit auch dabei, die eben auch da erzählen wird, warum das wichtig ist. Dann werden wir auch noch das Thema Kulturschallverordnung besprechen, weil eben wir müssen darauf achten, dass zum Beispiel gewisse Genres, vor allem im elektronischen Bereich, eine gewisse Lautstärke brauchen, damit es überhaupt Sinn macht, eine Veranstaltung zu kuratieren, durchzuführen, umzusetzen oder eben auch Konzerte, weil wenn eine gewisse Lautstärke nicht gegeben ist, ist es sowohl für die KünstlerIn als auch für das Publikum uninteressant. Das heißt, wir müssen hier eigentlich auch auf diese Diskussionsebene kommen, zu sagen, es braucht eine gewisse Lautstärke und das ist anders zu bewerten als jetzt zum Beispiel irgendein Gewerbelärm.
Genau, das ist eine sehr guter Ansatz, glaube ich. Jetzt wollte ich eine Zwischenfrage stellen. Wie ist es denn dann in anderen Städten? Ich meine, Wien, wir wissen es, du hast es zwar auch richtig gesagt, das ist nicht neu, das Thema, es gibt es jedes Jahr. Mir kommt es halt vor, es wird es immer ärger. Vielleicht hat es auch mit der Ruhe in der Corona-Pandemie zu tun gehabt, dass die Leute jetzt aufmerksamer sind, aber man hat so den Eindruck gehabt, dass heuer viel mehr geschaut wurde, letztes Jahr schon beginnend, 2023 und 2024, und quasi immer die schnelle Eingreiftruppe relativ rasch da war. Wie ist das in anderen Städten? Hast du da Erfahrungswerte?
Also wie sozusagen die Verfahrensabläufe in anderen Städten sind, das weiß ich jetzt direkt nicht, aber das kann man definitiv auf der Konferenz besprechen. Bezüglich des Ruheverhältnisses, ich glaube, da gibt es zwei konkrete Punkte. Einerseits eben Corona, wo es sehr leise war. Also das wissen wir schon auch aus anderen Städten, dass sozusagen das jetzt ausgelöst hat, dass die Sensibilisierung bezüglich Lärm eine andere ist, als es davor war. Und das Zweite ist, dass auf der einen Seite eine positive Entwicklung, weil aber auch gleichzeitig bringt es auch die Folgen, dass mehr Lärmkonflikte kommen. Die Stadt wird insgesamt ein bisschen ruhiger. Also zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, den Gürtel, da findet mittlerweile weniger Verkehr statt, auch weil Elektroautos fahren. Deswegen ist der Umgebungslärm leiser und deswegen wirkt zum Beispiel dann die Lautstärke des Clubs und der Gäste davor für die anrennenden Personen lauter.
Auch ein kleiner Einwurf, sicherlich auch ein Mitgrund. Das heißt jetzt nicht, dass ich für das Rauchen bin, aber man hat natürlich irgendwann einmal alle Raucher, ich glaube 2019 dann, also mit der Expertenregierung, hat es ja dann endgültig das Rauchverbot gegeben, das ja in Österreich sehr spät gekommen ist. Rauchen immer noch viel zu viele Leute, finde ich, aber die rauchen halt und die machen Lärm draußen. Je später der Abend, das ist dann gar nicht der Bass aus dem Club, das sind die Leute, die draußen lustig sind und halt möglicherweise schon angeschwipst. Ist das auch ein Thema?
Ja, also ich glaube, das müssen wir irgendwie auch auf der Konferenz besprechen. Ich glaube, da werden einfach auch die Clubs in Berlin vielleicht ein paar Insights geben, wie locker das gehandhabt wird, dann tatsächlich auch, oder wie streng und ob es vielleicht hier auch Adaptierungen braucht. Schwieriges Thema.
In Wien hieß ja die Initiative, die du damals begonnen hast, Nachtbürgermeister. Es gibt immer noch Nachtbürgermeister, glaube ich, in all den vielen Städten, die du jetzt aufgezählt hast. Ein Bürgermeister hat natürlich deutlich mehr politische Macht und ist auch parteilich. Einige Clubkommissionen in anderen Städten nennen sich eben immer noch so. Haben die dann dadurch eine stärkere Nähe zur Politik und mehr Einfluss darauf, wie die Geschehnisse in der Clubkultur laufen können?
Kommt das Wort Nightmare, also Nachtbürgermeister, nicht daher, dass es wirklich eine politische Person ist, sondern das war eine lustige Geschichte aus Amsterdam, wo quasi dieser Name einfach hergenommen wurde, auch einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, für die Sache an sich. Clubkommissionen an sich sind grundsätzlich unterschiedlich organisiert. Also wir in Wien sind ja sozusagen ein unabhängiger Verein, sind aber von der Stadt finanziert und haben deshalb auch eine gute Balance zwischen Szene und eben, um Bedürfnisse an die Politik artikulieren zu können. Andere Städte sind direkt in die Politik eingegliedert. Da fehlt oft der Szenebezug, auch das Vertrauen aus der Szene. Und manchmal bekommt man da gar nicht so viel mehr weiter, weil man eben in diesem politischen Rat ist und viele Abstimmungen benötigt. Mhm. Das bedeutet, was ich jetzt so an Fortschritten in anderen Städten im Vergleich mit uns sehe, glaube ich, dass wir hier schon ein gutes Modell auf die Beine gestellt haben in Wien. Und genau.
Ja, ich wollte da jetzt auch eine Anschlussfrage stellen. Was ist die Vienna Club Commission, um das vielleicht den Hörern draußen ein bisschen zu erklären? Ist es eine Schnittstelle? Es ist ja keine Ombudsstelle, oder? Kann sie tatsächlich vermitteln in Konflikten? Weil Kritiker sagen ja oft, sie sei zu zahm und sie zeige keine Zähne. Waren Zähne denn überhaupt jemals vorgesehen?
Ich glaube, dass Zähne zeigen oft kontraproduktiv ist. Ich bin eher dafür, dass wir, und das hat sich auch in unserer Arbeit durchgezogen und bewiesen, dass wir hier mehr damit erreichen können, wenn wir Daten sammeln, Bedürfnisse sammeln, Problemanalyse durchführen und konkret dann auch sagen, das ist das Problem, das ist die Herausforderung, und dann aber auch gleichzeitig einen Lösungsansatz ausarbeiten. Mhm. Zähne zeigen, aufschreien, wie alles nicht funktioniert oder was alles nicht funktioniert, aber keinen Lösungsansatz zu bringen, das nutzt niemandem was. Die Clubkommission ist dafür da, zu sagen, das ist die Herausforderung, mhm, und das ist ein Lösungsansatz, wie man es angehen kann. Und da zeigt sich auf politischer Ebene, dass hier zugehört wird und man Sachen und Probleme, Herausforderungen gemeinsam bearbeiten möchte.
Wer ist denn eigentlich so der erste politische Ansprechpartner? Kulturstadträtin?
Wir haben alle circa 3 bis 4 Monate regelmäßige Treffen mit den Ressorts, die uns finanzieren. Das ist Kultur, Jugend und Finanz. Mhm. Und
dementsprechend
sind wir mit denen im regelmäßigen Austausch.
Wie beurteilt ihr nun die Ereignisse dieses Sommers? Wir haben es ja schon angerissen. Die Arena ist immer noch nicht so ganz vollständig angekommen und akzeptiert, obwohl am Wege der Besserung, sagen wir mal so. Die Metastadt scheint kaltgestellt als Konzertlocation. Wir werden sehen, was sich nächstes Jahr tut. Kobenzl ebenso. Und auf dem Max-Gelände gibt es ebenfalls keine großen Events mehr, schon eigentlich seit letztem Jahr. Jetzt da musste sogar die Veranstaltung Beat Patrol nach Linz ausweichen. Ist das nicht ein Armutszeugnis für eine Stadt, die sich einst auf der Südautobahn mit Tanzen wie in Berlin beworben hat?
Kurze Nachfrage, warum sind Sie nach Linz ausgewichen?
Tatsächlich, weil Sie in Wien keine Location mehr gefunden haben, in der Sie eine große Produktion abhalten können. Weil das Gasometer ist zwar da noch da, aber das wird einfach von den Leuten nicht angenommen. Sie haben ja versucht, wenn du dich erinnerst, Amelie Lenz dort zu veranstalten, das mussten Sie sogar absagen, weil Sie keine Tickets verkauft haben. Oder zu wenig. Also es gibt in Wien keine Location, wo man eine große Musikveranstaltung machen kann.
Ja, also das ist definitiv eine Herausforderung, die wir bearbeiten müssen, auch weil, ich habe das jetzt von mehreren Veranstalterinnen schon gehört, dass die Rahmenbedingungen nicht bestehen, eben in Bezug auf Infrastruktur, hier eine Veranstaltung durchzuführen, wie es gewünscht ist. Und ich würde es jetzt nicht vielleicht als Armutszeugnis betiteln, aber es ist definitiv quasi, dass dieses Bedürfnis gerade so zusammengefasst wird und artikuliert wird. Es braucht eine konkrete Location mit diesem Fassungsvermögen und mit einer Lautstärke, die für ein Konzert angemessen ist.
Genau, und es gibt halt das Donauinselfest, das wissen wir eh alle. Darauf wird sich dann immer wieder gerne ausgeredet. Ja, wir haben ja eh das Donauinselfestival. Es gibt die Wiener Wiesen, die erstaunlich laut sein darf. Ich wohne im 2. Bezirk. Also da frage ich mich, wie da die Gewichtung oft ist. Aber das haben wir ja eh schon oft diskutiert. Trotzdem ist immer wieder die Frage für mich, da gibt es irgendwie eine Ungleichgewichtung. Weil manchmal, sobald ein elektronisches Event geplant wird, wird sofort abgedreht oder so runtergedreht, wie du es vorher selbst richtig gesagt hast, dass es dann nicht mehr interessant ist. Bei anderen Dingen darf es laufen. Ist eine Wiesn definitiv so viel kulturell, so viel wichtiger für die Stadt als jetzt zum Beispiel ein großes Musikfestival, wie es jetzt die ADE zum Beispiel ist?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen polarisierend ist und ob das tatsächlich so ist, dass die Wiesn oder das Donauinselfest jetzt wirklich so viel mehr Spielraum haben oder ob das nur eine subjektive Wahrnehmung ist. Das ist mal das Erste. Ganz grundsätzlich.
Ich lade dich gerne mal ein im Sommer auf dem Balkon. Da, man hört alles. Ich bin der Letzte, der sich aufregt. Ja. Manchmal ist es ganz lustig, aber man hört die Konzerte bis Mitternacht wirklich bis ins Schlafzimmer. Das ist kein Witz und das geht. Aber nur da geht's. Ja? Und ich sage ja, das Donetsk-Festival, ich will jetzt auch nicht mit der Wiesn vergleichen, um Gottes Willen, aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt für Wien, auch um Leute herzubringen, aber es ist urlaut.
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, man darf da auch, also wir müssen hier auch ein bisschen unterscheiden von wegen, okay, wenn die Behörde dem nachgeht und kontrolliert, was ist der Spielraum von der Behörde? Die machen auch nur ihren Job. Ich glaube, der Behörde kann man hier tatsächlich nicht wirklich böse sein. Was wir uns anschauen müssen, ist die gesetzliche Situation. Weil die Behörde führt nur aus. Das bedeutet, wir müssen uns anschauen, welche Lärmgrenzen wurden wofür festgelegt und inwiefern müssten die in Zukunft aber angepasst werden an Kulturveranstaltungen,
an Musikveranstaltungen. Kennst du dich bei den Lärmgrenzen aus?
DBA, DBC, ja, es sagt mir schon was, 80 Dezibel und 45 Dezibel am Fenster und es ist ultra leise und mir ist bewusst, also was man zusammenfassend vielleicht durchaus sagen kann, ist, die Lärmgrenzwerte sind nicht dementsprechend, was eine elektronische Veranstaltung, eine Clubveranstaltung oder ein Konzert benötigt.
Genau, und da wäre ich jetzt beim Punkt, dann haben wir ja die Schallschutzgutachten und manche Veranstalter machen dann auch sich die Mühe und zahlen Heidengeld für Schallschutzgutachten, die dann von ziviltechnischen Firmen durchgeführt werden. Aber was passiert, wenn sie dann einfach nicht anerkannt werden? Das ist ja auch schon oft der Fall gewesen. Die Behörde kommt dann und sagt, interessiert mich nicht.
Da müssen wir eben genau das zusammenfassend als Problemanalyse sozusagen eben analysieren und dann dem nachgehen, wie hier die Verfahren ablaufen und eben für Transparenz sorgen, wie es adaptiert werden sollte.
Ich habe immer wieder versucht zu recherchieren, was dieses Anrainerschutzgesetz eigentlich sein soll. Und da gibt es dann immer wieder ganz schwammige Ergebnisse für mich. Ist das Anrainerschutzgesetz, das ja auch oft die Basis ist dafür, dass Locations eben runtergedreht oder gar ganz zugedreht werden, ein Bundesgesetz oder ist das ein Landesgesetz? Und kann man das nicht irgendwie irgendwann eigentlich sozusagen den lokalen Gegebenheiten anpassen? Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt in Wien was mache oder in einem Dorf in den Alpen.
Also grundsätzlich, und das haben wir jetzt eben auch so ein bisschen, das hat sich ergeben aus der Recherche, die wir auch durchgeführt haben, ist, dass eben der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit diesem, es ist total schwammig, die größte Herausforderung darstellt. Mhm. Weil aktuell ist es so, dass eine Person sich beschweren kann und die Behörde bzw. die Polizei muss jeder Beschwerde nachgehen. Und das kann unterschiedliche Verfahren weiter auslösen. Und dann ab einem gewissen Punkt, und so transparent muss man aktuell auch das ansprechen, wird früher oder später die Amtsärztin oder der Amtsarzt hinzugezogen. Und diese Person kann dann entscheiden auf subjektive Wahrnehmung,
ob es gesundheitsgefährdend ist.
Ob es gesundheitsgefährdend ist und in dem Moment sind jegliche Richtlinien ausgeschalten. Und ich glaube, das ist der springende Punkt und das haben und da müssen wir hin, das müssen wir uns eben anschauen, in welcher Relation stehen wie viele Lärmbeschwerden im Gegensatz dazu, wie viele Personen gerade glücklich aus einem Konzert hinausgehen.
Das ist ein schöner Ansatz. Ihr behandelt es ja auch satirisch, habe ich gesehen, in der After Dark Konferenz über die Bürokratie, über diesen Bürokratie-Dschungel gibt es, glaube ich, eine satirische Darstellung.
Ja, von Theresa Hosser.
Genau. Und das ist, die Bürokratie in Wien ist wirklich ein massives Problem. Ich höre ja auch immer wieder Stories von verschiedensten Veranstaltungen aller Genres jetzt, nicht nur jetzt der klassische Rave, sondern auch Afterwork. Da werden alle Auflagen erfüllt und trotzdem geht es nicht, weil dann kommen irgendwelche Umweltauflagen plötzlich daher oder die eine Seite weiß nicht, was die andere schon abgenickt hat. Wie kann die VCC da einen Einfluss drauf nehmen und das vielleicht ein bisschen straffen oder koordinieren? Ist das überhaupt möglich?
Ich glaube, eben dafür dient auch eben diese Konferenz, dass wir aufzeigen Beispiele wie, wenn Steven Rasper vom Burning Man Festival erzählt oder eben Caro vom Fusion Festival beziehungsweise vom Menschmeier Club, der ja eben auch schon geschlossen hat, oder Konstantin Krex, der beim Berliner Holzmarkt mit tätig war. Und dass man aufzeigt, welche Potenziale, wenn man überreguliert, verloren gehen. Mhm. Und dass man, wenn man alles einstumpft und eingrenzt und überreguliert, dass diese ganze künstlerische und kreative Freiheit damit verloren geht und dann auch austauschbar wird, die Formate in jeglichen Städten. Und es ist nichts mehr Einzigartiges. Mhm. Und das müssen wir vermitteln, dass eben Clubkultur eine gewisse Freiheit braucht, um eben auch diese künstlerische Freiheit entfalten zu lassen.
Wir haben ja immer wieder die holländischen Städte als gutes Beispiel. Du hast selber gesagt, Amsterdam, Rotterdam. Amsterdam ist ja überhaupt, wird ja gerne als eine der Hauptstädte der Clubkultur genannt. Es gibt viele Clubs, es gibt gigantisch viele Festivals überhaupt in ganz Holland. Es gibt Groß-Events, die funktionieren dort gut und einwandfrei. Die Stadt fördert das sogar. Wie könnte Wien von diesem Beispiel lernen? Weil in Wien, haben wir gerade vorher gesagt, ist es schwierig.
Also ein wirklich extrem tolles Förderprogramm wird vorgestellt aus Berlin zum Beispiel. Das ist der Tag der Clubkultur und da werden 40 Clubs bzw. Kollektive und Initiativen Clubkulturelle mit, ich glaube, jeweils 10.000 Euro gefördert. Mhm. Und das jährlich. Und ich glaube eben diese Ansätze von Schallschutzfonds, Tag der Clubkultur Förderprogramm, auch jetzt unser Förderprogramm, das wir haben mit internationaler Vernetzung. Ich glaube, diese Beispiele, das müssen wir einfach wirklich nach Wien bringen und aufzeigen, wie es andere Städte machen, um zu zeigen, dieses Schlagsatz von wegen, haben wir noch nie so gemacht, werden wir nicht so machen oder na, geht nicht, dass man hier aufzeigt, doch, geht schon.
Mhm. Es gab ja auch in Wien viele Festivalversuche schon. In grauer Vorzeit, da durfte ich noch mitmachen, Sequence von Sunshine organisiert, um die Jahrtausendwende dann auch die ganzen Paraden, die im September stattgefunden haben. Dann das Hyper-Reality, das du auch schon zitiert hast heute. Alles vorbei. Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Clubkultur an sich, in dem Fall jetzt mit euch, nicht richtig, auch weil jeder ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht?
Hyper-Reality gibt's schon noch. Also das mal kurz als Ergänzung.
Aber als großes Festival würde ich es jetzt auch nicht mehr bezeichnen. Es war ja damals im Rahmen der Festwochen doch ein sehr großes Event, natürlich auch gefördert. Dann wurde es immer kleiner. Ja, es gibt es noch, aber ist es ein großes Festival? Ist es ein Festival, das man international mit der SONA oder der ADE vergleichen kann?
Ich glaube, es ist so groß, wie die VeranstalterInnen es vielleicht auch in den Kapazitäten schaffen können. Aber so detailliert brauchen wir da jetzt eh gar nicht darüber quatschen. Die Frage war, warum gibt es das alles nicht mehr? Wie funktioniert die Szene intern, oder?
Genau, kocht jeder sein eigenes Süppchen. Ich meine, wir haben ja dann noch, dann nehmen wir jetzt Graz als Beispiel, da gibt es ja seit über, weiß ich nicht, da glaube ich schon 30 Jahren das Spring Festival, wo einmal im Jahr möglich ist, dass sich dann alle Clubs gemeinsam auf einen Haufen tun und an einem Wochenende dann große Acts auch gefördert werden von der Stadt, plus natürlich extra Locations dann am Schlossberg und weiß ich wo überall. In Wien irgendwie undenkbar.
Ja, also ich glaube, die VCC hat schon so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Szene vernetzter geworden ist und sich kennenlernt, also durch unterschiedliche Formate, die wir da veranstalten. Ich glaube auch, dass die Konferenz nochmal ein Push wird des gegenseitigen Vernetzens. Corona war definitiv auch ein sehr starker Vernetzungsmotor sozusagen, die Szene hier zusammenzubringen, weil am Ende vom Tag haben ja eh alle dieselben Herausforderungen. Ich glaube, genau das ist der Ansatz, wo man die Köpfe jetzt zusammenstecken muss, weil Themen wie Schallschutzfonds oder dass so ein Preis wie der Tag der Clubkultur kommt, das betrifft ja alle. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir auch die Konferenz nutzen und da sind auch wirklich alle aufgerufen, zur Konferenz zu kommen, um zu zeigen, das ist unser Thema, es ist uns wichtig, dass hier Veränderung stattfindet und gemeinsam irgendwie, ja, Stimme erheben, sozusagen, um sich für diese Verbesserungen einzusetzen.
Ja, wir haben noch einige Themen durchzuackern, deswegen versuchen wir das jetzt noch in den verbleibenden 10 Minuten. Es schließen ja weltweit viele Clubs, das ist leider Fakt, das ist nicht nur bei uns so. Andererseits erleben andere Städte, wie zum Beispiel jetzt Bratislava, fällt mir gerade auf, tut sich wieder sehr viel, oder auch in Linz wieder eine kleine Renaissance. Hatten wir natürlich schon, ich glaube, die Antwort kann man geben, wir hatten schon bessere Zeiten, was die Clubs angeht, aber glaubst du, dass der Club irgendwann einmal als Space ausgedient hat und dass irgendwann nur noch die großen Events dann die Clubkultur übernehmen werden?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Modell des Clubs und der Organisationsstruktur, wie Clubs seit 15 Jahren, 20 Jahren organisiert sind oder länger, dass das sich vielleicht ein bisschen verändern wird und dass quasi die ganzen Kostenpunkte aufgeteilt werden müssen und dass alles viel mehr in Richtung Community Spaces geht und aufgeteilt wird. Ich glaube, und das wird auch ein sehr spannender Punkt bei der Konferenz sein. Da wird das PMK sich vorstellen, das Sexy Land World aus Amsterdam, der Club wird sich vorstellen, aber eben auch der, also Konstantin Krecks mit dem Beispiel Holzmarkt, wo er tätig war, wird vorstellen, wie sich solche Community...
Alte Krater Holzig zur Erklärung, glaube ich. War das der Krater Holzig, der Holzmarkt?
Ja, ich glaube.
Ja, ja.
Aber jedenfalls, die werden Beispiele bringen, wie eine Struktur abseits von GmbH und eine Frontperson als Betreiberin oder Betreiber quasi on top funktionieren kann.
Mhm. Nächstes Thema, Sperrstunde, wird auch vorkommen bei Diskussionen. In manchen Städten ist ja Sperrstunde überhaupt kein Thema mehr. Bei uns ist es eine Art heilige Kuh. In einigen Bundesländern ist überhaupt um 4 Uhr schon Schicht im Schacht. Gibt es da Hoffnung für eine Lockerung oder für eine Abschaffung gar? Oder dass man zum Beispiel spezielle Locations dann vielleicht öfter keine Sperrstunde mehr brauchen?
Also grundsätzlich, wir haben uns das Thema Sperrstunde auch in der Fokusgruppe dieses Jahr angeschaut, oder war es schon letztes Jahr. Und wir haben da auch einen Fachartikel auf unserer Website rausgebracht, wie man sozusagen eine Sperrstundenverlängerung ansuchen kann. Das ist jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht so schwierig in Wien, eine Sperrstundenverlängerung zu bekommen für den eigenen Club. Grundsätzlich aber müssen wir trotzdem darüber quatschen, warum überhaupt ansuchen, warum kann ein Club nicht sozusagen frei entscheiden, wann quasi es sich lohnt aufzumachen und wann wieder zuzumachen. Mhm. Das heißt, das Thema wird besprochen, nämlich auf einem konkreten Panel, und da werden sowohl die 24-Stunden-Lizenzen vorgestellt, die in Montreal und in Amsterdam umgesetzt worden sind, aber auch der Freddy vom Club Ritter Putzke aus Berlin wird nach Wien kommen und auch zeigen, welche Auswirkungen der Wegfall einer Sperrstunde hat. Ritter Putzke hat, glaube ich, über 100 MitarbeiterInnen im Club. Mhm. Genauso viele Clubs in Wien haben über 100 MitarbeiterInnen. Also was bedeutet der Wegfall der Sperrstunde auch in Bezug auf Arbeitsplätze schaffen und auch Programmierung? Also wie programmiert man auch einen Club, der ein ganzes Wochenende durchläuft? Und auch, was ein ganz wichtiges Thema ist, was mir jetzt zu Ohren gekommen ist, nach Hause gehen vom Club. 6 in der Früh oder vielleicht ein bisschen früher. Auch mit öffentlichem Verkehr. Ich meine, da sind wir gut aufgestellt in Wien. Aber in Bezug auf die queeren Veranstaltungen, es muss ja eine Möglichkeit geben, dass queere Personen sicher nach Hause kommen. Mhm. Und das passiert natürlich eher, wenn es
schon wieder hell ist,
Beispiel, vor allem im Winter, sich was tut, was los ist und hier man nicht gezwungen ist, um 6 Uhr in der Früh nach Hause zu gehen.
Und dann kein Taxi kriegt, was ja in Locations, ich kann ein Lied davon singen, wenn man zum Beispiel im 9. steht vor der Forelle, da können die Clubs nichts dafür, um 6 Uhr wollen alle heim, unmöglich ein Taxi zu kriegen. Und dann passieren oft in Zuständen, die man natürlich... herbeigeführt hat, unnötige Konflikte.
Aber die Frage ist, wollen die Leute tatsächlich heim oder wollen sie eigentlich noch weiter irgendwo ein Programm haben, tanzen und selbst entscheiden können, wann sie nach Hause gehen? Ich habe ein sehr tolles Beispiel gehört, weil wir einen Workshop mit der Wirtschaftsagentur hatten zusammen, wo einer von einer Beratungsagentur meinte, er liebt es, um 6 in der Früh aufzustehen am Sonntag mit seiner Freundin und dann in den Club in Wien zu gehen, weil manche machen ja doch auch nach 6 Uhr Veranstaltungen, ist jetzt nicht ganz so öffentlich, aber auf jeden Fall legal angemeldet. Und der mag einfach vor am Sonntag in der Früh vor dem Sport gehen in den Club rein.
Ja, gut, das gibt's und eigentlich auch ein guter Weg. Ich habe selbst jetzt wieder mal ein After-Hour-Booking und werde das wahrscheinlich auch so machen. Aber wie steht die Politik dazu? Gibt es da noch ein Schauen wir mal, das berühmte Wiener Schauen wir mal?
Nein, ich glaube, da gibt es schon, also eben auch durch die Vermittlung, dass wir aufgezeigt haben, hey, in Amsterdam durch diese 24-Stunden-Lizenzen sind 34% der Lärmbeschwerden zurückgegangen. Und auch Gewalt ist zurückgegangen durch diese 24-Stunden-Lizenzen, zumindest in diesen Vierteln, wo es angewendet wurde. Ich glaube, genau das müssen wir eben vermitteln. Und ich habe schon das Gefühl, dass SPÖ, Neos und Grüne dieses Verständnis mittlerweile haben. Jetzt muss man eben nur schauen, wie kann es umgesetzt werden.
Okay, nächstes Thema. Wir haben natürlich jetzt gesprochen über Sperrstunde. Hand in Hand, damit geht natürlich die Drogenproblematik. Auch da gibt es viele Panels, glaube ich, es gibt viele, dazu. Drogen sind natürlich ein extrem kontroverses Thema. Die einen lehnen es natürlich total ab, für die anderen ist es ein notwendiges Übel. Sie werden wohl immer eine Rolle in der Party-Szene spielen, in der Club-Szene, stellen aber natürlich auch oft Hindernisse dar, um das Ganze dann auf ein höheres Level zu bringen. Was ist deine Einschätzung dazu? Wie soll dieses Thema in der Stadt und auch von der Vienna Club Commission begleitet werden? Weil es gibt ja auch viele Veranstaltungen dazu, dass man das testen kann und so weiter. So, wir wissen ja alle, der Drogenmarkt ändert sich ja auch immer, wenn man da von oben herunterschaut. Es kommen neue, noch gefährliche Substanzen aus den USA zum Beispiel zu uns. Und es gab ja nach der Corona-Zeit auch diese berühmt-berüchtigten Drogen, die Leute völlig hemmungslos gemacht haben, dass die dann ihre Notdurft in den Clubs verrichtet haben.
Also ganz grundsätzlich, da sind wir sehr dankbar an unsere Partnerorganisation NIDE. Die haben hier nämlich ein tolles Netzwerk, das NUNET-Netzwerk, die das mitkuratiert haben. Und grundsätlich muss man auch sagen, Drogenkonsum findet ja nicht nur im Club statt, sondern
natürlich nicht. Schon beim Vorglühen beginnt er meistens.
Auch in anderen gesellschaftlichen Settings, auch abseits vom Party-Setting. Aber jedenfalls, ich bin da selbst extrem gespannt auf die Inputs, die hier nach Wien gebracht werden. Also von Portugal, wo ja Drogenkonsum entkriminalisiert ist, auch Berlin oder eben Deutschland und Schweiz, wo Cannabis legalisiert
worden ist. Ja. Bayern ist da immer noch ein bisschen die Ausnahme, aber ja, auch die Bayern müssen jetzt langsam nachziehen. Ja,
also ich glaube, da kann ich kann da persönlich keine gute Einschätzung geben und bin da selbst wirklich sehr gespannt auf das Expertinnenwissen, das hier nach Wien kommen wird, um da Einschätzungen abzugeben, was inwiefern welche Auswirkungen hatte in Bezug auf Legalisierung und Entkriminalisierung.
Mhm. Nächstes Thema, Fair Payment. Wir haben auch hier Diskussionen zu diesem Thema. Das Thema Fair Payment ist ja bei uns auch so eine Geschichte. Es gibt die DJ-Gewerkschaft, du bist ja auch immer wieder in Kontakt mit Stefan, zum Beispiel Steve Hope, die natürlich gerne eine einheitliche oder bessere oder faire Bezahlung hätte, aber es zahlt trotzdem jeder Veranstalter, jeder Club, was er will. Und nach dem Motto, friss oder stirb, und die Gagen sinken ja sogar, das kann ich am eigenen Leib bestätigen, aufgrund der unglaublichen DJ-Flut, die es jetzt ja gibt, auch wegen des leichteren Zugangs zum Auflegen. Was sagt ihr da dazu?
Das ist eines der komplexesten Themen, die wir, glaube ich, auf dieser Konferenz bearbeiten und für die ich noch absolut gar keine Ahnung habe, ob es für alle eine passende Lösung geben wird. Weil auf der einen Seite, na klar, alle wollen, dass fair bezahlt wird. Von der Barperson bis zum Reinigungspersonal, bis eben zu den DJs, die auflegen, hin. Alle Mitwirkenden. Awareness-Personal. Gleichzeitig wollen aber auch alle dafür sorgen, dass der Club-Eintritt leistbar ist für die Personen und nicht auf 50 Euro hochgeht. Dann ist natürlich auch die Frage Miete, Betriebskosten, die gestiegen sind. Wie geht sich das dann aus? Wie schlägt sich das um auf Getränkepreise? Und Sonstiges. Also wir müssen hier gemeinsam sprechen, gemeinsam alle Perspektiven zusammenbringen und schauen, was ist wo, wie möglich. Möglichst transparent. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Anstoß, was ich aus der Szene auch ein bisschen immer mitbekomme. Es geht ja auch sehr auseinander, was die DJ-Gagen betrifft. Ja. Also inwiefern kann rechtfertigt werden, dass eine DJ-Person, die auflegt, mittlerweile 10.000 Euro oder mehr bekommt, während die anderen bei, I don't know,
150.
150 herum.
Gurken.
Gurken, ja. Also ja, spannendes Thema und ich glaube, da muss sich die Szene selbst irgendwie so ein bisschen einig werden darüber, was wie sein soll.
Da gibt es ja auch den Ansatz, dass man sagt, man schafft ja ein gewisses Qualitätskriterium. Ein DJ ist ja auch oder soll ja auch eigene Musik machen, soll angeleitet werden, eigene Musik zu produzieren, soll das Handwerk auch wirklich beherrschen. Es gibt natürlich jetzt durch die ganze USB- und Recordbox-Geschichte einen unglaublich einfachen Zugang. Du kannst unglaublich schnell DJ werden und mir ist es ja auch tatsächlich, oder mir kommt so vor, als würden die jungen DJs tatsächlich, die jetzt ein Jahr spielen, auch ernsthaft von sich denken, sie seien gleich gut wie die anderen, sind sie aber nicht, weil sie oft diese Routine und dieses breit aufgestellte Spektrum gar nicht haben. Wie stehst du dazu, dass man hier ein Qualitätslevel irgendwo errichtet?
Dazu habe ich keine starke Meinung. Ich glaube, am Ende vom Tag darf auch nicht vergessen werden, dass das Club und Veranstaltungen und Auflegen mit Spaß verbunden ist und mit Community und dass man auch vielleicht einfach zusammenkommen will und ja, egal welche Qualität da jetzt tatsächlich stattfindet, man Spaß haben will.
Kann ich ja einbringen bei der Diskussion. Awareness, nächster Programmpunkt. Wir haben schon fast alles abgearbeitet. Das Thema Awareness war ja im letzten Jahr vor allem ganz stark im Fokus. Wir wissen warum. Einige Clubs haben fest etablierte Teams. Mittlerweile hatten sie auch schon vorher, andere wiederum nicht und haben das Ganze jetzt wieder so einschlafen lassen. Sollte das eurer Meinung nach ein fester Bestandteil der Szene werden und auch mit oder an Förderungen geknüpft werden? Beziehungsweise gefördert werden?
Naja, also es wird ja tatsächlich schon gefördert, nämlich über die Stadt Wien, die ja jetzt auch diese Workshop-Reihe mit uns zusammen, also die Stadt Wien hat die Workshop-Reihe von der VCC Safer Feiern finanziert und einen Auftrag gegeben, wo wir 100 Personen jetzt gerade schulen, sehr umfangreich. Ich glaube, grundsätzlich aus der Szene war das ja schon ein Bedürfnis, dass Awareness in irgendeiner Art und Weise im Veranstaltungsgesetz verankert wird. Wien wäre da tatsächlich auch europäisch oder ich würde sogar meinen weltweit Vorreiterin, was das betrifft, diesen Begriff im Veranstaltungsgesetz zu etablieren. Ich glaube, es ist auch ein bisschen abhängig wahrscheinlich von welches Party-Setting, welches Veranstaltungssetting Awareness auch benötigt. Ich glaube, der Wunsch von den meisten ist auch, dass wir gesellschaftlich dorthin kommen, dass es vielleicht gar kein Awareness-Personal braucht. Nichtsdestotrotz finden Übergriffe statt und aktuell braucht es diese Strukturen.
Man könnte böse auch sagen, eigentlich braucht das Bierzelt vielleicht oder ein Bierzeltfest mehr Awareness als manche Clubveranstaltungen.
Vermutlich.
Nächste Frage, Steuern. Steuern und Clubkultur. Wir wissen ja alle, das Thema Steuern ist ja auch noch immer ziemlich virulent. Es gibt die berühmt-berüchtigte Ausländersteuer. Es gibt dann auch noch immer die Mehrwertsteuer. Da gibt es die ermäßigte Mehrwertsteuer, die bei 13% liegt. Wenn das Ganze eine Live-Performance ist, auch ganz ein kompliziertes Thema. Wir haben schon darüber diskutiert. Gibt es da irgendwo Schritte nach vorn, dass das vielleicht vereinheitlicht wird oder für die Veranstalter verbessert wird?
Diese 13% meinst du jetzt? Oder?
Ja, also die 13%, mein Steuerberater, unser Steuerberater rät uns ständig davon ab, die 13% drauf zu schreiben, weil es einfach im Nachhinein dann ganz schwer beweis- und messbar ist, dass tatsächlich eigene Produktionen beziehungsweise, dass die Künstler live gespielt haben. Da muss man dann mehr oder weniger ganz streng unterscheiden können, weil die Wiedergabe von CD-Playern ist nach wie vor von manchen, und da kommt es dann auf den Prüfer drauf an, nicht anerkannt als Live-Performance, als echte Live-Performance. Auch wenn viele Live-DJ schreiben, DJ ist nie live.
Ja, also ich glaube, da ist es eben wichtig, dass wir die Diskussion vorantreiben in Bezug auf Kulturstatus, den manche Clubs auch benötigen, um hier in Bezug auf Steuersätzen irgendwie was bearbeiten zu können. Und da muss man aber dann halt auch ja, streng sein, wer tatsächlich clubkulturelles Programm liefert, von welchen Clubs und ein diverses Line-up. Und
also da wäre jetzt der Qualitätsanspruch, das Qualitätslabel auf jeden Fall wichtig, wenn wir jetzt von diesen Steuersätzen reden.
Ja.
Okay. Ja, das wäre es jetzt einmal. Jetzt habt ihr ungefähr, wenn ihr natürlich auf das Programm schaut, auch einen Leitfaden, ganz viele Diskussionen, ganz viele andere Themen, die wir jetzt nicht anreißen konnten. Was erwartet ihr euch nach der Konferenz? Es gibt ja sicher viel mediales Interesse rundherum. Wird sich hoffentlich danach etwas zum Besseren ändern?
Naja, also wir sehen dieses ganze Wissen, das da jetzt irgendwie an 2-3 Tagen gebündelt wird in Wien, als Anlass, auch ein Strategiepapier auszuformulieren als Clubkommission und auch im Hinblick auf die Wahlen 2025, die in Wien dann stattfinden werden, da so ein bisschen IdengeberIn zu sein für Politik, was hier denn vielleicht in Bezug auf Clubkultur bearbeitet werden kann.
Wenn du deine Karriere Revue passieren lassen würdest, von der Nachtbürgermeisterinitiative, als wir noch Fotos gemacht haben am Donaukanal, kann ich mich erinnern, bis heute. Wie zufrieden bist du? Was hätte besser laufen können? Gibt es das überhaupt in kurzen Worten?
Ich bin sehr dankbar, dass ich und wir diese Arbeit machen dürfen. Ich finde es toll, dass es eine Clubkommission gibt, dass was hätte besser machen können? Man kann immer sagen, dieses und jenes sollte schneller vorangetrieben werden, aber andererseits, wir haben dieses Projekt Free Spaces im öffentlichen Raum, wo jetzt die Sperrstunde bis 23 Uhr verlängert worden ist, unter der Praterbrücke, dass das legalisiert worden ist, dass man diese Möglichkeit geschafft hat, haben und auch weiter ausbauen wollen. Wir haben diese Safer Feiern Workshop-Reihe, wir haben jetzt diese Konferenz, was ein total einzigartiges Format ist, wo so viel Clubkulturwissen zusammenkommt, wie ich glaube noch nie, international zumindest. Wir haben den Green Club Guide. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Und es gibt natürlich immer was zu tun.
Es gibt immer was zu tun, aber vielleicht wollen wir da auch, also wir, Selbstentschätzung ist immer schwierig. Ich glaube, man muss da einfach in die Szene reinhören und ja.
Ja. Gibt es dann für 2025 auch schon sowas Ähnliches, Vergleichbares, große Pläne der VCC? Oder wird das dann wieder ein bisschen ein ruhigeres Jahr?
Ruhiger mal schauen. Also ein paar Projekte haben wir schon in der Pipeline, die wir ausbauen möchten. Eine Konferenz in dieser Art wird es definitiv, glaube ich, nicht geben. Auch einfach, weil eine jährliche Diskussion zu diesen Themen wäre einfach, so schnell können wir die Sachen nicht bearbeiten, dass dann wirklich neuer Input auch da wäre. Mal schauen, genau.
Genau, und jetzt haben wir fertig. Ein ausgesprochen langer Podcast. Vielen Dank, Martina, für deine Geduld. Alle, die zugehört haben, geht zur Konferenz After Dark. Meldet euch natürlich an. Es gibt, wie gesagt, 52 Veranstaltungen und mehr als 125 Personen, die sprechen werden. Martina hat viele aufgezählt aus vielen Städten, wo Clubkultur auch, man kann es ruhig sagen, vielleicht ein bisschen runder läuft als bei uns. Ich danke euch für eure Zeit. Ihr könnt den Podcast natürlich ewig nachhören. Ich glaube, der ist auch relativ zeitlos, auch wenn After Dark irgendwann mal vorbei ist. Aber man kann sich dann ja vielleicht in 2-3 Jahren wieder mal reinhören und vergleichen. Was ist eigentlich passiert seit diesem Interview? Martina, ich danke dir recht herzlich.
Danke fürs Interview.
Und euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Oktober.
Clubkultur. Mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.